Wir sind im Epheserbrief in unserer Predigtreihe. Bitte die erste Folie. Für jedes Kapitel haben wir eine Predigt. Heute sind wir bei der dritten Predigt, also bei dem dritten Kapitel des Epheserbriefes. Und da ist, also diese Reihe steht ja unter dem Thema: In Christus sind wir eins. Christus hat etwas gemacht, dass wir eins sind. Die wir diesen Brief lesen, die wir diese Predigten hören. Und ich habe jetzt bitte die nächste Folie und dann auch die nächste gleich. Der Predigttext kommt also aus Kapitel 3 des Epheserbriefes und es geht heute um den Masterplan Gottes. Lass dich darauf ein. So habe ich die Botschaft dieses Kapitels überschrieben. Der Masterplan Gottes, lass dich darauf ein. Wahrscheinlich diejenigen, die hier in der Gemeinde schon länger zu Hause sind, erinnern sich gleich an unser Motto als Gemeinde, an unsere Vision als Gemeinde hier in der Hechtstraße, die evangelisch-mennonitische Freikirche. Dresden ist hier, weil wir von Gott durch Christus befreit, befähigt, berufen, verbunden sind. Gott ist dabei zu verwandeln. Lass dich darauf ein. Du lass dich darauf ein. Du lass dich darauf ein. Der Masterplan Gottes. Lass dich darauf ein. Und ihr werdet sehen, wie dieses Motto in diesem Kapitel immer wieder anklingt. Der Autor, der Apostel Paulus, kommt im dritten Kapitel immer noch auf das Thema der Gnade zu sprechen. Die nächste Folie bitte. Und das sagt er in zwei identischen Sätzen. Mir ist die Gnade Gottes gegeben. Mir ist die Gnade Gottes gegeben, den Masterplan Gottes zu erkennen. Und dann den Masterplan Gottes bekannt zu machen. Und so im ersten Abschnitt dieses Kapitels geht es um den Masterplan Gottes, der der Apostel Paulus durch die Gnade Gottes erkennen darf und bekannt machen darf. Er gebraucht dazu dreimal das Wort Geheimnis. Die nächste Folie bitte. Der Masterplan Gottes ist ein Geheimnis Gottes, das nun offenbar gelüftet ist und herausposaunt ist. Es ist nicht geheim geblieben, dieses Geheimnis. Das ist ja das Wesen des Geheimnisses, dass das eine Information ist, die nur einige wenige kennen. So definiert das Geheimnis Wikipedia. Ein Geheimnis ist eine Information, deren Kenntnis unter wenigen Geheimnisträgern bleibt, die der Geheimhaltung unterliegen. Also nur wenige wissen ein Geheimnis. Und es ist gut, dass manche Geheimnisse geheim bleiben. Gerade jetzt haben wir es ja in den Nachrichten in Deutschland gehört, wie unsere Politiker und unsere hohen höchsten Offiziere der Bundeswehr staunten, dass die Geheimnisse, die sie am Telefon miteinander besprochen haben, der russische Geheimdienst in den Nachrichten bekannt sind. Manche Geheimnisse ist gut, dass sie geheim bleiben. Da lasse ich eine Geschichte von einem Priester, der nach vielen Jahren des Dienstes in einer Kleinstadt in Deutschland nun verabschiedet wurde. Die Gemeinde veranstaltete ein Fest und der Bürgermeister sollte die Festrede halten. Das Fest stattfand und der Bürgermeister verspätete sich. Irgendwie musste die Zeit gefüllt werden und so wurde der Priester gefragt, er sollte doch kurz zurückblicken und einige Anekdoten aus seinem langjährigen Dienst hier in der Stadt erzählen. Und so erzählte der Priester, als ich in diese Stadt kam, am Anfang war ich richtig erschrocken. Ich war schockiert, Als ich zum ersten Mal im Beichtstuhl saß, hörte ich eine erschreckende Beichte. Der Mann, der vor mir saß, bekannte, dass er einen Fernseher gestohlen hatte, dabei erwischt wurde, aber er konnte sich da aufregen. Und dann hat er die Steuer nicht bezahlt, weil er falsche Angaben gemacht hat. Und dann hat er illegale Drogen nicht nur selber probiert, sondern auch seinen Freunden die noch verkauft. Dann hat er seine Frau betrogen mit der Frau seines besten Freundes. Und die Liste wurde immer länger in seiner Beichte. Nun, das war die erste Beichte. Nachher in den Jahren merkte ich, erzählte der Priester, dass die Leute hier in der Stadt doch ganz liebenswerte, anständige Leute sind. So schlimm war das alles nicht. Und erzählte dann noch ein paar andere Anekdoten. Auf einmal kam der Bürgermeister. Und er musste sofort ans Mikrofon gehen und er sagte, wie wertschätzt er den Dienst des Priesters, wie gut das war, dass er hier unter uns war. Und besonders hat er in Erinnerung, dass er als erster Mal in seiner Beichte war. Manche Geheimnisse sollten lieber geheim bleiben. Das Geheimnis des Masterplan Gottes soll nicht geheim bleiben. Paulus sagt, das hat nicht nur Christus offenbart, sondern das sollen alle erfahren. Niemand von euch soll unwissend sein über dieses Geheimnis. Das soll bei Tag und bei Nacht, bei jeder Gelegenheit bekannt gemacht werden. Erinnert ihr euch an das Buch der Offenbarung? Da kommt vom Himmel ein Buch, versiegelt mit 7 Siegeln. Johannes schaut sich um und die Himmelswelt schaut sich um und da ist niemand, der das Buch öffnen kann. Und er beginnt bitterlich zu weinen. Da ist keiner, der das Geheimnis dieses Buches offenbaren kann. Und dann kommt von Gott her das Lamm. Christus, der Sohn Gottes. Wir haben es gesungen und er ist würdig. Er kann, er hat die Vollmacht, er hat die Autorität. Und er öffnet dieses Buch mit 7 Siegeln. Er offenbart es, was der Sinn dieser Welt ist, was Gott vorhat. Er offenbart, was der Sinn des menschlichen Lebens ist, wohin die menschliche Geschichte geht. Wozu das alles, was wir hier erleben? Christus kommt und macht das Geheimnis kund. Das, was viele Religionsführer nicht vermochten, dieses Buch zu öffnen, was die Doktoren und Philosophen nicht konnten, was die wissenschaftlichen Institute nicht konnten, das macht Christus. Er offenbart dieses Geheimnis. Er lüftet es. Und er sagt, es soll bekannt sein. Und was ist dieses Geheimnis? Bitte die nächste Folie. Also einmal, das Geheimnis ist in und durch Christus selbst. Christus offenbart es nicht nur. Er ist der Mitte, der Mittelpunkt dieses Geheimnisses. Durch ihn entfaltet sich das, was Gott vorhat. Das Geheimnis ist, dass Christus vom Gott entfremdeten Menschen mit Gott versöhnt. Dass Gott wieder Frieden schafft zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Dass Gott diese Mauer, die uns von Gott trennt, niederreißt. Dass Gott diese Kluft, die zwischen Gott und uns ist, überbrückt mit dem Kreuz von Golgatha. Er schafft eine neue Verbindung, so wie Gott es von Anfang gedacht hat, zwischen dem Menschen und Gott. Aber dann geht es noch weiter. Gott versöhnt nicht nur mit sich selbst, sondern er versöhnt die Menschen miteinander in Christus. Das war die Botschaft vom letzten Sonntag. In Christus bringt er die zusammen, die entfremdet sind, die getrennt sind. Das ist doch die Realität unserer Welt, dass wir immer wieder sagen, ich gehöre nicht dazu. Du gehörst nicht dazu. Es ist doch in unserer Gesellschaft heute so, die müssen weg. Und dann erfinden wir die verschiedensten Namen, dass das gerechtfertigt ist. Die Terroristen, die müssen weg. Und die Zisten, was immer da, die müssen auch weg. Und die Politiker, die uns nicht gefallen, müssen weg. Für die kein Platz. Das ist die Welt, in der wir leben. Wo Trennungen und Spaltungen, Entfremdungen da sind. Wo wir immer wieder erleben, irgendwie gehören wir nicht dazu. Ich bin nicht begabt genug. Ich kann in diesem Chor nicht mitsingen. Du bist doch nur ein Flüchtling. Und deshalb bist du fremd. Du bist doch nur einer, mittelmäßiger Vater, mittelmäßiger Schüler und so weiter und so fort. Christus überbrückt dieses alles. Er schafft Verbundenheit miteinander. Damals war die große Trennung zwischen Juden und Heiden. Und nun sagt Paulus, das Geheimnis ist, dass Gott offenbart ist, dass in Christus Jesus die Nationen sollen miterben, miteinverleibte sein. Dieses Wort miteinverleibte sein, sagen uns die Kenner der griechischen Sprache, hat es so im Griechischen gar nicht gegeben, dass er Paulus erfunden, sozusagen mit hineingenommen werden in die Einheit, in die organische Einheit. Die Nationen sollen Mitverleibte sein, Miterben, Mitteilhaber dessen, was Gott macht. Wir haben uns vielleicht so sehr daran gewöhnt. Aber Paulus sagt, gerade auch im zweiten Kapitel kommt das vor, durch das Kreuz schafft Gott einen neuen Menschen, eine neue Menschheit. Das ist so vollmundig, wenn man das sagt. Gott hat vor, in der Gemeinde die neue Menschen zu schaffen. Das haben viele Ideologien schon versucht, den neuen Menschen zu schaffen. Und leider hat es auch die christliche, im Namen Jesu, die christliche Kirche manchmal total missbraucht. Aber das ist Gottes Vision. In Christus die neue Menschheit, versöhnt mit Gott und versöhnt miteinander. Egal, was immer uns trennt. Reißt uns das noch vom Hocker? Oder sagen wir, na, das ist viel zu vollmundig, das ist doch arrogant, sowas zu beanspruchen. Aber das ist die Vision des Neuen Testaments. In Christus die neue Menschheit. Seid auch eingeladen, dazu zu gehören. Die Familie von Dieter Arnold gehörten nämlich zu den Dalits. Die Dalits, das sind im indischen Kastensystem diejenigen, die kastenlos sind. Eigentlich auch eine Kaste, aber nicht in, Kasten, in der Pyramide des Kastensystems. Eine Extrakaste. Das sind die Unreinen. Das sind die, die man nicht berühren soll. Ein Brahmane sie mussten sich mindestens 20 Meter von einem Brahmanen entfernt halten. Kein Priester kam in ihr Haus. Sie durften nie in ein Tempel gehen. Das ist ironisch irgendwie. Im Hinduismus über 2 Millionen Gottheiten, aber für die Dalits ist keiner da. Keiner ist für sie zuständig. Kein Tempel ist für sie da. Sie sind ausgestoßen. Und in ländlichen Indien jener Zeit, wenn es um Sozialamt ging, und das hieß dort nicht und war nicht so wie hier Sozialamt, aber dann hieß es, für Dalits ist das nicht da. Und Arbeitsamt, ja, für Dalits ist das nicht da. Ausgeschlossen. Nicht dazugehören. Und wie die Arnold erzählte, wie gewaltig das für seine Eltern und dann nur noch für ihn war. Wir sind in der christlichen Gemeinde eingeladen. Wir sollen voll dazugehören. Wie alle anderen auch. Versöhnt und verbunden miteinander. In Gottes Familie, die von Gott geliebt ist, die Gott zurückliebt. Und in Gottes Tempel, in dem Gott selber wohnt. In seiner Gemeinde. Dieses Geheimnis soll nicht Geheimnisträgern vorbehalten bleiben. Es soll hinausgetragen werden. Auch die modernen Heiden sind eingeladen, dazuzugehören. Auch wenn wir gar nicht vorstellen, dass manche von ihnen mit uns zusammen hier sind und Gott loben und preisen. Auch wenn wir uns, und sie selber können sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass sie mal zu diesem Gott beten. Aber Gottes Plan ist, schließt sie alle ein, dass sie dazukommen. Gott verwirklicht diesen Masterplan in seiner Gemeinde. Bitte nächste Folie. Und die Gemeinde Jesu ist also, er hat diese große Funktion in Gottes Masterplan, dass sie dieses Geheimnis von Gott empfängt, dass sie dieses Geheimnis sozusagen erlebt und dann, dass sie dieses Geheimnis weiterbringt. Die Gemeinde Christi ist wesentlich, ist ja beinahe zentral in diesem Masterplan Gottes, nicht politisch. Es geht um die Gemeinde Christi, nicht nur um die Institution Kirche. Leider müssen wir in der 2000-jährigen Geschichte sehen, wie dieses Wissen missbraucht wurde von machthungrigen Menschen, von Menschen, die Christus selber und seine Liebe in ihrem Leben oft nicht erlebt haben. Die Gemeinde Christi ist wesentlich in Gottes Geschichte. Paulus sagt, das ist die Gemeinde, durch die sogar die kosmische Welt erfahren soll, was Gott vorhat. Ein Theologe sagte, die Gemeinde ist das Schaufenster Gottes in dieser Welt. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, entsprechend diesem Text, denn die Welt wissen will, was Frieden ist. Was Versöhnung ist, was Vergebung ist. Wenn die Welt wissen will, was Liebe ist, dann soll sie das in der Gemeinde erleben. Dann soll sie es im Schaufenster Gottes sehen. Welch eine Zusage und welch eine Herausforderung. Die Gemeinde in der Geschichte ganz wesentlich. Nicht einfach ein Zufallsprodukt von Menschen oder, ja, hier bekomme ich etwas, deshalb bin ich dabei. Du bist eingeladen, Teilhaber, mit verleibt zu sein in Gottes wesentlichem Instrument, neue Menschheit zu schaffen und diese Welt zu erlösen und zu erneuern. Die Gemeinde ist wesentlich in der Geschichte. Es ist in Englisch so gut, dieses Wort History. This his story. Gemeinde ist im Evangelium sehr wesentlich. Es geht um Jesus, aber Jesus ist nicht zu haben ohne seinen Leib. Die Gemeinde und Christus sind aufs Engste verbunden und nicht zu trennen. Ja, es ist wahr, dass Jesus jeden von uns einzeln liebt und beruft sein, Gottes Kind zu sein. Aber das ist nur das halbe Evangelium. Dazu gehört auch, dass er uns in seine Familie bringt, als Gottes Kind. Unter die Brüder und Schwestern, unter diesem einen Vater im Himmel. Es ist Teil dieses Evangeliums, dass er diese, seine Gemeinschaft aussendet, dass sie gemeinsam das Geheimnis Gottes bekannt geben. Und so wird die Gemeinde im christlichen Denken und Leben auch so zentral und wesentlich. Und Paulus ist da Beispiel und Vorbild, wie er sagt, weil ich das von Gott bekommen habe, weil das die Gnade Gottes in mein Leben gebracht hat, kann ich nicht anders jetzt, bis zum Leiden im römischen Gefängnis. Ja, in einem anderen Brief wird er sagen, ich bin sogar bereit, wie ein Opfer über den Altar sozusagen hingelegt zu werden, nur um diese meine Teilhabe auch nun zu leben. Und nun, was sind die Folgen? Der Römisch 3. Der Masterplan Gottes. Diesen Abschnitt schließt der Apostel Paulus ab. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden. Da ist dieser gewaltige Masterplan Gottes. Und da sind wir, kleine Gemeinde, manchmal gar nicht so liebevoll. Da sind wir diese Gemeinde, die manchmal hochjubelt und manchmal total traurig und niedergeschlagen ist. Und Paulus sagt, und ihr erlebt mich im Gefängnis sogar. Aber deshalb, weil Gott so einen Masterplan hat, weil der Masterplan der Art ist, werdet nicht mutlos. Werdet nicht mutlos, obwohl so vieles scheinbar so wenig dem entspricht, was Gott vorhat. Ja, wir müssen mit Unzulänglichkeiten leben. Ich las diese Tage eine Geschichte von dem berühmten Geigenspieler Niccolò Paganini. Er soll eines Abends in einem vollen Haus, vor einem vollen Haus, bei Begleitung eines ganzen Orchesters gespielt haben. Er spielte eine Reihe von schwierigen Stücken und kam dann schon zum Ende des Konzerts zum Höhepunkt. Das war sein Lieblingsstück, ein Violinenkonzert. Das ganze Orchester wirkte mit. Und mitten in diesem Stück reißt ihn eine Seite. Aber er ist genial genug, dass er auch auf drei Seiten weiterspielt. Aber dann reißt die zweite Seite. Und er spielt immer noch weiter. Und dann reißt die dritte Seite. Und so auf einer Seite, oder mit einer Seite, vollendete Paganini dieses Konzert. Während drei Seiten so herunterbaumelten von seinem Instrument. Als er fertig war, erhob sich das Publikum. Und sie applaudierten, bis ihre Hände taub waren. Und am nächsten Tag schrieben die Zeitungen, Paganini hat mit einer Seite mehr Musik gemacht, als die meisten von uns mit vier Seiten ihr ganzes Leben machen könnten. Vielleicht ist gleich unser Leben auch so ein Spiel auf einer Seite. Und die drei gerissenen Seiten sind nur Zeugnis, wie unzulänglich das ist, was passieren in unserem Leben haben. Und diese gerissenen Seiten in unserem Leben sind vielleicht das, was uns dann entmutigt und niederdrückt und sagt, ach, es hat alles keinen Sinn. Aber Christus will uns durch diesen Text sagen, deshalb werdet nicht mutlos. Deshalb bleibt dran, weil Gott vollendet seinen Masterplan. Und dann nicht nur dieser Aufruf zu Geschwistern, werdet nicht mutlos. Paulus hat den Masterplan Gottes angeschaut, dargelegt und sagt, und deshalb beuge ich meine Knie. Deshalb beuge ich meine Knie. Und hört euch das an, dieses Gebet des Paulus. Noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbeten vor dem Vater niederzugehen, dem wahren Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann, in den Himmelswerten und auf Erden. Ja, Gott ist reich an Herrlichkeit. Und so bete ich darum, dass er nach seinem Reichtum es euch schenkt, dass ihr im Kern eurer Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werdet. Im Kern seiner Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werden. Mein Gebet ist, dass der Christus durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet, so dass ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, erfassen könnt, wie unsagbar groß die Dimensionen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe des Christus sind. Dass ihr begreifen, erfassen könnt, die Dimensionen der Liebe Christus. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie all unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden, mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Den, der in der Lage ist, weit über das hinaus zu bewirken, was wir im Gebet erbitten oder uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die ihre Wirkung in uns entfaltet, dem sei Ehre gebracht, in der Gottesgemeinde und in Messias Jesus, in allen Generationen, von endloser Zeit bis in alle Ewigkeit. Amen. Stellt euch vor, dieses Gebet wird Gott erfüllen. Stellt euch vor, dieses Gebet wird Gott erfüllen. Machst du bitte die nächste Folie. Dass Gott dieses Gebet für dich und mich in Erfüllung bringt, sogar ein Stückchen. Wie gewaltig ist das? Stark werden durch Gottes Geist, innerlich stark werden. Ein Mensch werden mit Rückgrat, der aber beweglich ist. Mit Gottes Kraft innerlich ausgestattet sein für all das, was wir im Leben zu leisten haben. Wenn Gott das erfüllt, dass er uns in uns dauerhaft bleibend wohnt. Also Christus will in unser Leben kommen, nicht so als ein Klient von Airbnb. Sozusagen, ja, kurz vorbeikommen, ein paar Nächte da sein, ein paar Situationen da sein und dann vielleicht auch von uns überwacht werden, was er dann darf und nicht darf und so. Nein, er soll bleibend wohnen. Auch nicht als Mieter, sondern als der nichts verändern kann. Oder alles den Besitzer fragen muss, was er verändern will. Sondern dauerhaft als Besitzer drin wohnen. In unserem Leben, in uns. Und dann, dass wir eingewurzelt und gegründet sind in der Liebe. Also ein fester Baum, der tiefe Wurzeln hat in der Liebe Christi. So dass auch dann, wenn ich genervt bin, auch in den Situationen, wo ich verletzt bin, dass die Liebe Christi zuerst kommt und nicht mein verletztes Ego. Gegründet auf einem festen Fundament, dass ihr begreifen könnt, was die Dimensionen der Liebe Christi sind. Und das ist die Liebe Christi, ist ja die Liebe Gottes zu uns, die in uns bewirkt die Liebe zu Gott zurück und die bewirkt, dass wir anderen einander lieben. Menschen lieben. Dass ihr begreift diese Liebe des Christus. Und Paulus sagt, das kann man nur mit allen Heiligen zusammen machen. Keiner von uns kann das in alleine, in, sozusagen in Einsamkeit tun. Auch wenn diese Liebe Christi unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. Aber ein Stück weit sollen wir das begreifen und erfassen. Und dass die ganze Fülle Gottes in unser Leben kommt. Zunehmend in unser Leben kommt. Oh, das ist viel zu groß. Viel zu stark alles. Kaum kann man es glauben. Wie geht es euch denn? Aber das ist die Zusage Gottes, das hat er vor. Er will uns so verwandeln, lassen wir uns darauf ein, dass er Stück für Stück uns weiterführen kann. Lassen wir uns darauf ein. Oder sagen wir, er soll es mit anderen machen. In den Ohren klingt noch eine, aus einem Vortrag, den ich wahrscheinlich vor, ich weiß nicht, in den 80er Jahren gehört habe, George Peters, ein US-amerikanischer Theologe, auch aus einer mennonitischen Gemeinde kommen. Er sprach auf einem Jugendtreffen in Wiedenest und dann sagte er irgendwo den Satz, liebe Leute, und wenn die Westfalen nicht wollen, sich auf Gott einzulassen und von ihm senden zu lassen, dann wird er zu den Schwaben gehen und die senden. Und wenn die Schwaben nicht wollen, dann wird er zu den Saarländern gehen und diese. Und wenn die Deutschen nicht wollen, dann wird er zu den Latinos gehen und sagen, geht ihr. Wollt ihr euch auf mich und meinen Auftrag einlassen? Und wenn sie es nicht wollen, dann wird er zu den Afrikanern gehen. Gott wird seinen Masterplan erfüllen. Gott wird seinen Masterplan vollenden. Willst du dabei sein? Mit dir oder ohne dich. Das ist die Herausforderung. Das ist der Ruf an uns. Gott verwandelt, lass dich darauf ein. Lass dich darauf ein, dass Gott mit dir das machen kann. Wir haben alle gesehen, wie wenn ein Gebäude aufgebaut wird und da wird das Material gebracht und das eine wird verbaut in dem Gebäude und es bleibt Teil des Gebäudes. Und das andere, das ist vielleicht nur das Gerüst. Das wird aufgebaut für die Zeit des Bauens und dann wird es wieder weggebracht. Dann spielt es keine Rolle. Gott wird uns alle irgendwie nutzen in seinem Plan. Nur die einen lassen sich hineinbauen und bleiben sozusagen in Gottes Masterplan, in seinem Tempel eingebaut. Und die anderen waren vielleicht nur Gerüst für die Zeit des Baus. Lass dich darauf ein. Gott ruft uns, dass wir bei ihm mitmachen. Ich schließe mit einer rabbinischen Geschichte, die habe ich hier auch schon mal erzählt. Als Gott die Welt schuf, dann schauten ihm Engel zu. Und da war eine Gruppe von Engeln, die staunten nur, was Gott macht. Und dann riefen sie aus, Gott, du machst diese Welt so wunderbar. Dürfen wir sie haben? Böse Zungen sagten, das waren die ersten Kapitalisten. Und dann war da eine andere Gruppe der Engel, die sagten, Gott, du machst diese Welt so wunderbar. Wie funktioniert das? Das sollen die ersten Naturwissenschaftler gewesen sein. Und dann war da eine dritte Gruppe von Engeln, die sagte, Gott, du machst diese Welt so wunderbar, wozu? Welchen Sinn hat das? Das waren die ersten Philosophen. Und dann soll es dann noch eine Gruppe von Engeln gegeben haben. Sie sagten, Gott, du machst diese Welt so wunderbar, dürfen wir mithelfen. Vor allem, dass die Christen der evangelischen mennonitischen Freikirche dürfen wir mitmachen. Gott vollendet sein Masterplan. Er verwandelt, was ich